Auf der Höhe des Bootes angekommen, setzte Salm sich in den Sand der Düne und sah über das Meer, das still und schimmernd dalag. Während er die Arme um die angewinkelten Beine schlang und den schweren Kopf auf die Knie legte, stellte er sich eine Halle vor, ein Meer aus dem gesammelten Schwemmgut und in seiner Mitte das Boot. Ein einziger Lastwagen konnte alles nach Deutschland bringen, überlegte er. Wieland würde den Transport bezahlen, froh, dass Salm ein neues Projekt hatte. Berauscht vom Alkohol und der Idee, der Welt das Elend mit den Mitteln der Kunst zugänglich zu machen, malte er sich aus, wie er die gefundenen Kleidungsstücke zu einem riesigen Flickenteppich, einem bedrohlich bunt und tief unter der Hallendecke hängenden Himmel zusammennähen würde. Vor dem inneren Auge sah er eine leere Hallenwand und bedeckte sie mit beschriebenen Terrakottafliesen. Ihm war klar, dass er sich ein paar Provokationen und politische Unkorrektheiten einfallen lassen musste, um der Sache die nötige Brisanz zu geben. Aber dafür war er jetzt zu müde und nicht mehr betrunken genug. Schließlich ging er weiter, zugleich aufgewühlt und ermattet vom Ausmaß seines Plans, den er am nächsten Tag konkret ausarbeiten wollte. Er nahm einen anderen Weg als sonst und kam zu der Senke, die einen Steinwurf vom Haus entfernt lag und mit dem Schwemmgut gefüllt war, das er bisher gesammelt hatte. Eine Weile stand er am Rand der Mulde und ließ den Strahl der Taschenlampe über die während der vergangenen Wochen herbeigeschleppten Dinge gleiten. Ein modriger Geruch ging von ihnen aus, und er dachte an die Studenten, die für einen Hungerlohn und die zweifelhafte Ehre, an einem Lennart-Salm-Projekt beteiligt zu sein, die zahllosen Gegenstände von Tank und winzigen Muscheln, Ölresten, Schlick und Sand befreien würden. Dann stellte er sich das ungereinigte Schwemmgut in einer geschlossenen Halle vor, stieg in die Mulde hinab und atmete den fauligen Gestank ein. Noch immer alkoholisiert und aufgedreht, grinste er bei dem Gedanken an grüngesichtige Frauen mit Taschentüchern vor der Nase, verwarf die Idee jedoch wieder, als er an Wieland und dessen Einwände und Vorbehalte dachte. Den Wagen hörte er, lange bevor er die Scheinwerfer sah. Salm kletterte aus der Grube und auf die Mauer und spähte in Richtung der Straße, die sich etwa 30 Kilometer entfernt zwischen ihm und dem kaum erkennbaren Horizont durch die Dunkelheit zog. Als die Scheinwerfer größer wurden, sprang Salm von der Mauer. Reifen knirschten und wenig später hallte ein mehrfaches Hupen durch die Nacht. Erst als der Motor verstummte, zwei Autotüren zugeschlagen wurden und jemand seinen Namen rief, schaltete er die Taschenlampe ein und ging zum Haus, vor dem ein dunkles Auto mit eingeschaltetem Abblendlicht stand. »Lennart Salm?«
»Ja.«
Ein Mann, nicht älter als Mitte 20, kam Salm entgegen und hob eine Hand vor die Augen, weil ihn der Strahl der Taschenlampe blendete. »Gott sei Dank«, sagte er und streckte die andere Hand aus. »Carsten Wölk, Herr Wieland schickt mich.« Salm schaltete die Taschenlampe aus.
»Johannes schickt Sie?«
»Ja.«
Wölk schüttelte Salms Hand. »Was ist los?« fragte Salm.
Das wohlig dumpfe Gefühl in seinem Kopf begann einer unangenehmen Nüchternheit zu weichen. Wölk räusperte sich. Er senkte den Kopf, hob ihn gleich wieder und sah Salm in die Augen. »Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Schwester gestorben ist.«